Welcome to 1918. Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio.
Und dem Dominik.
Wir sind wieder mal bei 1918 angelangt. Diesmal zum letzten Mal, zum 12. Mal. Knapp im Januar, sprechen wir noch im Dezember. Genau. Respektive auch ein Teil Januar 1919.
Ja, noch viel weiter geht es da.
Ja, Dominik, du hast ja das Thema aufgearbeitet.
Ja, das ist ein bisschen, mitgenommen. Das ist ein bisschen viel gesagt, aufgearbeitet. Dann haben wir es einfach ein bisschen angeschaut. Nein, das Ereignis ist der First Dale. Es geht um Irland. Das heisst, bei den Nationalisten, die so gewesen sind, hat sehr viele gälische Ausdrücke, die ich nicht wirklich richtig aussprechen konnte. Es gibt irgendeine Partei, die ich mich weigere, die zu nennen.
Zu kompliziert.
Das ist echt zu kompliziert. Also, am 14. Dezember 1918 hat die Wahl zum Dáil Éireann stattgefunden und zum House of Commons in London, also zum britischen Unterhaus. Irland hat ja zu Großbritannien gehört und die haben eine feste Anzahl Sitze im britischen Unterhaus. Und die Wahl zum irischen eigenen Parlament, eben der Dáil Éireann, kommt da.
Das heisst einfach irische Verfassung, oder?
Ja, genau.
Gälisch.
Genau, die ist eigentlich illegal gewesen.
Versammlung, sorry, nicht Verfassung.
Ja, Versammlung, ja. Das ist eigentlich illegal gewesen aus Sicht von der Briten, weil die haben das nicht anerkannt. Im Gegenzug haben auch die Republikaner, wie man sie nennt, die, also die Iren, die für ein unabhängiges Irland sind von Großbritannien, die haben auch ihre Sitze nicht antreten nach dieser Wahl in London.
Also. Zu dieser Zeit ist ja Irland im Vereinigten Königreich zwar gewesen, aber die haben dort wie auch schon so gewisse Selbstautonomie gehabt. Oder,
ja, vergleichbar also, oder wie mit Schottland und Wales und so halt, oder?
Also wo man zwar dann in Irland eigentlich eben die Versammlung gehabt, oder sind die einfach gewählt worden?
Nein.
Die haben den Irland vertreten in London.
Genau, ja. Genau. Ja, und bei dieser Wahl hat eine Partei gewonnen, die nennt sich Sinn Féin, die gibt es ja heute noch. Ist lange auch eine Regierungspartei gewesen in Irland, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch sind, ich bin mir nicht sicher. Die haben aus dem Stand raus, also die sind das erste Mal angetreten dort und haben 46,9% von der Stimmen geholt. Und in Großbritannien gibt es das Mehrheitswahlrecht, wo es so Wahlbezirke gibt und der auch am meisten Stimmen hat, der kommt den Sitz über, oder? Darum haben sie da auch 70% von den Sitz geholt im House of Commons, wo sie ja eben nicht antreten haben.
Ja.
Sinn Féin war eine radikale Partei, die sich für die Unabhängigkeit von Irland eingesetzt hat und die hat auch militante Flügel gehabt, wo unter anderem am Osteraufstand vom März 1916 beteiligt sind. Das ist auch noch so ein wichtiges Ereignis, das schon gut 2,5 Jahre vorher stattgefunden hat. Das wird heute so als zentrales Ereignis in der irischen Unabhängigkeitsbewegung angeschaut, obwohl der Aufstand krachend gescheitert ist. Die haben wirklich so als quasi im offenen Feldkampf die Briten wollen besiegen, vor allem in Dublin zuerst und über das ganze Land. Und nach ein paar Tagen ist das schon alles zusammengebrochen und es ist in einer Katastrophe gegangen. Es sind zahlreiche Anführer von dem Aufstand auch hingerichtet worden und so. Aber das war eben auch ein Grund gewesen, die Repression der Briten, die auf den Osteraufstand gefolgt ist, die hat so ein bisschen zu einem Umschwung von der Stimmung in der irischen Bevölkerung geführt. Was man muss sagen, oder, wenn man heute zu Irland denkt, ist immer noch der Nordirland-Konflikt, der mitschwingt. Nordiren, die ja vehement für einen Verbleib im Vereinigten Königreich sind, sind schon dort gewesen. Also das ist ein alter Konflikt. Das sind eigentlich so die sogenannten der Ulster County. Das sind halt eigentlich mehrheitlich Protestanten, die bei Großbritannien bleiben. Und die Unabhängigkeitsbewegung, die ist halt eigentlich immer so ein bisschen im restlichen Irland hat die stattgefunden. Ja. Irland war seit über 300 Jahren unter britischer Herrschaft gewesen, schon dort. Es hat immer wieder Aufstände gegeben. Bekannt sind ja auch die vielen Hungersnöte, die es gegeben hat, die ja gerade Mitte 19. Jahrhundert so wahnsinnige Auswanderungsbewegungen geführt haben. Gerade Richtung USA, da gibt es eine ganze Stadt, Boston zum Beispiel ist so eine Stadt, die sehr irisch geprägt sind. Es hat auch schon irische Präsidenten gegeben, zum Beispiel John F. Kennedy, der hat irische Vorfahren. Darum ist er auch Katholik, war der erste Katholik als amerikanischer Präsident und glaube auch der einzige bis heute, bin mir zwar nicht ganz sicher. Genau, also die Iren sind so ein bisschen auf der ganzen Welt verteilt gewesen auch. Und darum hat es auch von außerhalb immer wieder Sympathien auch gegeben für den Unabhängigkeitskampf. Jetzt in unserer 1918-Serie kommen wir auch immer wieder auf den Ersten Weltkrieg zurück, der 1914 ausbricht. Das war auch für die Unabhängigkeitsbewegung ein wichtiger Einschnitt gewesen, weil sie durch das Ereignis das Gefühl hatten, dass die Briten so absorbiert sind durch den Krieg, eben mit Deutschland vor allem, dass so ein bisschen die Chance um wäre, um die Unabhängigkeit jetzt wahr machen. Darum ist es auch zu dem Osteraufstand gekommen. Im Nachhinein muss man sagen, der war sehr dilettantisch geplant und darum auch so krass gescheitert. Jetzt, Geschichte sollte man ja immer ein bisschen anhand von Personen erzählen, oder? Nicht wahr? Und ich habe mir da so zwei Figuren rausgesucht, die für den irischen Unabhängigkeitskampf in dieser Zeit so ein bisschen zentral gewesen sind. Der eine war der Eamon de Valera.
De Valera?
De Valera.
Also das
klingt mehr schottisch, ich weiß.
Das liest sich wie Spanisch, oder?
Ja,
oder
so. Da komme ich noch gerade dazu. Ah. Und der andere war der Michael Collins. Der Michael Collins, der könnte man vielleicht mal, es hat mal in den 90er Jahren, glaube ich, einen Film gegeben über den, so ein Biopic. Ich weiß nicht. Ah. Ich habe den mal gesehen vor Jahren. Ja. Mhm. Ich konnte De Valera auch vor. Der De Valera, der ist 1882 als Sohn von einem Kuba-Spanier und einer Irin in New York geboren worden. Also in den USA. Und der war eben auch ein Anführer im Osteraufstand. Dort hat ihn die amerikanische Staatsbürgerschaft, weil er ja in Amerika geboren ist, ist automatisch Amerikaner, hat ihn vor der Hinrichtung geschützt dort sogar. Und der ist aber schon ab dem zweiten Lebensjahr ist der in Irland aufgewachsen bei den Großeltern. Also der ist also im Selbstverständnis total ein Ir gewesen, obwohl er eben einen kubanischen Vater hatte. 1913 war er Gründungsmitglied von den Irish Volunteers. Das ist eine Organisation, die sich auch für die Unabhängigkeit eingesetzt hat. Es hat viele so Organisationen gegeben. Es hat auch die Irish Brotherhood gegeben. Später die Irish Republican Army, IRA, zu der kommen wir später noch. Das sind alles so ein bisschen halbmilitante Organisationen gewesen, politische eigentlich. Und aus denen heraus ist da auch Teen Feind mal entstanden.
Aber die sind schon von vornherein für den bewaffneten Kampf so gewesen, oder denn? Also mehr einfach
der ist halt immer eine Option gewesen, der bewaffnete Kampf. Also die Militanz, die ist ja eben drei Jahre nach der Gründung von diesen Volunteers, ist die Tat umgesetzt worden mit dem Osteraufstand, oder? Er ist 1917 aus dem Gefängnis entlassen worden, ist amnestiert worden. Also er ist eben wegen dem Osteraufstand eingesperrt worden und ist dann nach seiner Entlassung Vorsitzender von dieser neu gegründeten Partei Sinn Féin geworden. Und 1919, nach dieser Wahl zum First Dale, ist er auch Mitglied von dieser irischen Versammlung geworden und gleichzeitig inoffizieller irischer Premierminister. Also er war Präsident von dieser Versammlung, was quasi so in ihrem Selbstverständnis der Regierungschef war. Mhm. Unter einer unabhängigen irischen Regierung, die es eigentlich de facto nicht gegeben hat, oder? Ja. Weil sie immer noch unter britischer Herrschaft war.
Also man hätte auch wie, also die sind zusammengekommen, aber es hat in ganz Irland hat ja noch, also das ist wie eine funktionierende britische Behörde noch gewesen,
ja, ja,
also wo dort intakt war.
Ja, ja, es hat auch viele Iren gegeben, die halt auf die, es gibt zum Beispiel die, ich weiß nicht, wie sie heisst, aber so eine Polizeibehörde, die aus Iren bestanden hat, die von diesen Republikaner sehr stark bekämpft worden ist. Oder? Mhm. Und genau, und es hat halt auch eine britische Administration in Irland, oder? Ja. Ja, jetzt der Michael Collins, der ist 8 Jahre jünger, der ist im Jahr 1890 geboren worden. Der hat 1916 auch am Osteraufstand teilgenommen. Der ist aber nur kurzzeitig geschafft worden und der war halt erst so 26 gewesen, noch nie ein Anführer. Und der hat sich nach seiner Entlassung ebenfalls seinen Feind angeschlossen. Und ist da auch in die irische Versammlung gewählt worden. Genau. Aber mit der Bildung von dieser irischen Versammlung haben die eigentlich ihre eigene Republik proklamiert. Und zu dem Zeitpunkt ist eben auch die IRA gegründet worden. Also all die militanten Organisationen, die haben sich, also die meisten haben sich zu dieser IRA zusammengeschlossen und haben sich so als quasi Armee vom souveränen Staat verstanden, schlussendlich, in der letzten Konsequenz. Nachdem die Republik ausgerufen haben, oder die Republikaner, hat der sogenannte irische Unabhängigkeitskrieg angefangen, also das ist ziemlich schnell blutig geworden. Dort hat eben Michael Collins eine wichtige Rolle gespielt, weil er vehement Verfechter war von einem Guerillakrieg gegen die Briten. Das war so ein bisschen eine Lehre aus dem gescheiterten Osteraufstand, wo man ja wirklich so, ja, halt mit den Waffen mal irgendwo in gewisse Ämter reingelaufen ist und die wollten besetzen und so. Sie haben dann angefangen, wichtige Mitglieder von der britischen Administration umzulassen. Genau. Ja, die Briten, die haben auch reagiert auf das, auch mit gezielten Ermordungen von Unabhängigkeitskämpfern. Und sie haben sogar so paramilitärische Gruppen mit ganz dubiosen Mitgliedern auf Irland geschickt, um die Drecksarbeit sozusagen zu erledigen. Das hat natürlich auch wieder dazu geführt, dass unter der irischen Bevölkerung die Sympathien für die Republikaner immer grösser geworden sind.
Mhm.
Der Krieg ist etwa 2 Jahre gegangen. Nein, sorry. 2,5 Jahre. Und dann hat es einen Waffenstillstand gegeben im Jahr 1921 und bis dahin hat es etwa 1000 Tote gegeben insgesamt.
Das sind auch viele Erste Weltkriegssoldaten gewesen oder so, die es dorthin geschickt haben, oder nicht unbedingt?
Das weiss ich nicht einmal. Genau, also es ist eben zu dem Waffenstillstand gekommen, weil die Briten das Gefühl hatten, das ging immer so weiter. Obwohl eigentlich die Iren schon ziemlich geschwächt waren. Die waren eigentlich auch froh gewesen um den Waffenstillstand. Die Briten haben das wahrscheinlich dann irgendwann mal so nach 2,5 Jahren, wo die eigentlich nicht aufgehört haben, irgendwelche Leute umzulassen, das Gefühl gehabt, ja, das muss ich jetzt einfach irgendwie hören. Oder ja, das kommt nicht gut raus. Und dann hat es Friedensgespräche gegeben in Großbritannien. Die haben mit dem anglo-irischen Vertrag geendet. Der hat die Gründung von einem irischen Freistaat vorgesehen, aber immer noch innerhalb des britischen Empire. Das wäre so ein eine grössere Unabhängigkeit gewesen, als man vorher hatte. Statusvergleich, wo man da immer nennt, sind zum Beispiel Kanada, Australien oder Südafrika. Mhm. Also man hat eine eigene Regierung, man hat ein eigenes Parlament, aber der König ist immer noch Staatsoberhaupt. Oder? Das ist ja bis heute so in Kanada, Australien und Australien zum Beispiel, wo jetzt die britische Königin Staatsoberhaupt ist. Ein wichtiges Detail vielleicht noch. Heute redet man von der kanadischen Königin und zu dieser Zeit hat man halt immer noch von der britischen Königin geredet, auch in Kanada zum Beispiel, oder?
Okay.
Und heute reden Kanadier eigentlich von der kanadischen Königin, wenn sie Elisabeth II. Meinen.
Okay. Genau. Also dann wäre Irland wie so ein Territory geworden, eine Art.
Ja, das ist ein Dominion, oder? Nennt man das auch. Oder noch der später der Commonwealth, oder? Wo eigentlich immer noch existiert, de facto, oder? Aber wo politisch eigentlich keine Bedeutung mehr hat. Dort hat es halt wirklich noch Bedeutung gehabt. Ja, genau. Schon damals war es so, gewesen, dass die Regelung, also der irische Freistaat, der hat Nordirland nicht eingeschlossen. Genau. Der Michael Collins, der war dort so Anfang 30 und war Teil von der Verhandlungsführung auf Seite der Iren. Und als er zurückgekehrt ist auf Irland, hat er das Ergebnis von dem anglo-irischen Vertrag vehement verteidigt und ist auf sehr starken Widerstand gestoßen in der eigenen Reihe, namentlich beim MN de Valera. Und unter dem de Valera haben sich dann so ein bisschen die Gegner von dem Vertrag, also hinter dem haben sie sich geschart, aber sie waren eine Minderheit gewesen in der irischen Versammlung.
Mhm.
Was ihnen vor allem sauer aufgeschossen ist, dass jeder irische Parlamentarier laut dem Vertrag hat müssen bei seiner Vereidigung eine Treue-Eid auf den britischen König schwören. Und die haben halt well, die richtige Unabhängigkeit und nicht irgendwie so ein Hybrid-Ding.
Mhm.
Also es ist halt dort auch viel wirklich auch um Symbolisches gegangen, oder? Was man vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen kann, nach irgendwie 300 Jahren Fremdherrschaft.
Mhm.
Und der Konflikt zwischen den Vertragsbefürworter und den Vertragsgegner hat schließlich zum irischen Bürgerkrieg geführt, der im Juni 1922 ausgebrochen ist. Das war eben eigentlich ein Krieg zwischen den Befürwortern vom irischen Freistaat und den Gegnern von dieser Lösung. Oder? Und das hat eigentlich so eine kleine hat zu einer Spaltung geführt durch all die Organisationen, also durch die IRA, wo es auch zwei verschiedene Strömungen gegeben hat, aber auch natürlich auch durch Sinn Fein. Und eigentlich durch die ganze Unabhängigkeitsbewegung, die ist eigentlich durch den Vertrag gespalten worden.
Mhm.
Der Collins ist gleich mal gestorben während dem Krieg. Der ist mit 32, 1922 im August bei einem Hinterhalt von Vertragsgegnern erschossen worden. Und es ist immer noch nicht klar, wer das eigentlich war. So lustigerweise haben die Vertragsbefürworter ja früher militante Unabhängigkeitskämpfe gewesen. Mit britischer Unterstützung ist es ihnen gelungen, immer mehr Territorien zu erobern in Irland. Auch eine Mehrheit der Iren selber haben eigentlich den Vertrag unterstützt. Das hat man vor allem bei den Wahlen nach dem Bürgerkrieg gemerkt, wo die Partei, die ich nicht aussprechen kann, ich nenne sie jetzt eigentlich die Freistaatspartei, die hat 41% geholt und Sinn Féin nur noch 28%. Der Krieg hat aufgehört 1923 mit dem Sieg der Vertragsbefürworter. Und in diesem Krieg sind etwa 4000 Menschen ums Leben gekommen. Es hat auch eine sehr grausame Ermordung gegeben. Also es sind auch, wie man sagt, so ein bisschen extra legale Tötungen vorgenommen worden auf beiden Seiten. Also es gibt so ein Beispiel, wo Vertragsbefürworter irgendwie 19 Vertragsgegner an einer Landmine gebunden haben und die losgelassen haben und die noch überlebt haben, haben sie verschossen und so. Also wirklich sehr brutale Sachen sind dort auch passiert. Die Befürworter, die haben dann gewonnen und viele Gegner sind auch festgenommen worden, darunter auch der Eamon de Valera. Der Graben eigentlich zwischen diesen, wie soll man denn sagen, zwischen diesen sind ja, eben, ein paar Jahre vorher sind sie noch quasi Seite an Seite gegen Briten geschritten, nachdem haben sie sich gegenseitig mehr grausam bekämpft. Und der Bürgerkrieg, der hat die irische Politik eigentlich bis in die 70er Jahre mega krass geprägt, weil alle wichtigen Politiker sind eigentlich Veteranen aus dem Krieg, auf beiden Seiten, oder?
Also dort ist ja die Konfliktlinie nicht so klar bei den Konfessionen durchgegangen.
Aha, nein, also
das sind ja auch eben Katholiken.
Vor allem Katholiken gewesen.
Untereinander
einfach. Seite, ja.
Mhm.
Ja, das ist der Religionskrieg, das war eigentlich mit dem Norden gewesen, ja. Das ist eigentlich ein inner-südirischer Krieg, wenn du so
willst. Der Bürgerkrieg gibt es. Also das,
genau, ja. Ja.
Also genau. Das ist Belfast einigermaßen also ruhig gewesen.
Puh,
also gut, ruhig ist auch ein relativer Begriff.
Ja. Ja, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so mega nachgeschaut, was in Nordirland eh passiert ist. Die sind halt eigentlich immer noch Teil von Großbritannien, was sie bis heute sind. Oder? Aber eben der Konflikt, der IRA-Konflikt zum Beispiel, der hat sich dann auch nicht auf das konzentriert, natürlich auf die Nordirland-Frage. Oder? Weil sie ja zuerst mal im eigenen Gebiet hat müssen irgendeine Entscheidung geben. Der De Valera, der hat irgendwie nach dem Krieg eingesehen, dass er die absolute irische Unabhängigkeit nicht auf dem Kriegsweg kann gewinnen kann. Und hat eine neue Partei gegründet, Fianna Fáil. Die kennt man vielleicht auch, die war auch sehr oft an Regierungen beteiligt gewesen, oder hat auch Regierungschefe gestellt in Irland bis heute. Und 1932 ist die Partei die stärkste Kraft im Parlament geworden und der De Valera ist der irische Präsident geworden. Er hat als erste Amtshandlung den Eid abgeschafft auf die englische Krone und 1937 eine neue Verfassung eingeführt, die bis heute eigentlich gültig ist. Die hat auch die Schaffung von einem Premierministerpost vorgesehen, anstelle eben von dem Präsident oder auch Generalgouverneur, wie er genannt worden ist. Genau. Und Irland ist eigentlich de facto unabhängig gewesen, mit dieser neuen Verfassung. Und das ist akzeptiert worden von Großbritannien. Der Austritt aus dem Commonwealth, der ist aber erst später vollzogen worden. nämlich 1949 und lustigerweise nicht von De Valera, der bis 1948 Premierminister war und sein Nachfolger hat eigentlich den Austritt aus dem Commonwealth vollzogen. Also das war so die komplette Loslösung von Grossbritannien. De Valera, der war noch bis in den 70er Jahren aktiv gewesen, politisch. Also der war eben bis 1948 Premierminister gewesen. Ist es noch eins zwischen 1951 und 1954 und dann noch eins zwischen 1957 und 1959. Und von 1959 bis 1973 war er der Staatspräsident gewesen. Und also dort war er schon 91 gewesen, als er dort aufgehört hat. Und im 1975 ist er dann gestorben mit 93. Ja, und De Valera, der gilt eigentlich heute so als einflussreichster Politiker von Irland im 20. Jahrhundert, eben weil er so lange an der Regierung war. Er ist aber nicht ganz unumstritten. Man sagt, er habe Irland auch abgeschottet und eben wirtschaftlich nicht vorangebracht. Gleichzeitig war Irland im Zweiten Weltkrieg neutral gewesen, was auch für Irritationen gesorgt hat. Also, ja, für ihn war es halt wahrscheinlich ein No-Go gewesen, sich irgendwie auf die Seite der Briten zu stellen. So. Aber ja, nach dem Hitler seinem Tod war er der einzige Regierungschef von der Welt, der in einer deutschen Botschaft kondoliert hat. Also das ist halt ziemlich schraub.
Okay.
Ja, das wäre es eigentlich schon von mir.
De La Vera, De Valera.
De Valera.
Ja, ja, spannende Sache. Wir haben ja ein bisschen das Thema genommen, weil ja aber generell halt nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, aber ja viele so nationale Strömungen ja aufgekommen sind. Es ist ja irgendwie da wie so etwas nicht ganz Eigenes gewesen in Europa, dass man sich da von den Fesseln lösen.
Das ist der sogenannte Irredentismus.
Irredentismus?
Jedem Volk sein eigener Staat.
Da lehre ich auch noch etwas dazu. Ja. Ja. Auch den finde ich noch spannend, so dass oder das weiß ich gar nicht. Ich meine, so Sinn Fein. Ich kenne das eigentlich immer, also die Partei habe ich kennengelernt, so wie als der politische Arm von der IRA.
Sind sie aber auch bis zu einem gewissen Punkt, ja.
Aber gut, eigentlich ist es ja, eben, die Sinn Fein geht ja noch weiter zurück, oder, als die IRA.
Ja, ja.
Aber das ist auch halt einfach so, wie die halt Perspektiven auch geändert hat, so in diesen nordirischen Troubles.
Genau, ja. Also eben, meine, nach der Unabhängigkeit von Irland ist dann halt die Nordirland-Frage aufgekommen und es hat halt immer noch militante Iren gegeben, die das Gefühl haben, ja scheisse, die muss irgendwie vereint werden, oder? Auch mit Gewalt nötigenfalls. Ja, und der Konflikt ist ja noch bis 1998, oder, hat der bestanden.
Ja, und heute reden wir ja schon wieder drüber.
Also, top aktuell, gell?
Auch nicht so, dass sie jetzt gerade zu den Waffen greifen wollen, ja, aber jetzt mit dem ganzen Brexit ist das plötzlich wieder macht man sich da Sorgen um die innerirische Grenze.
Ja, ich meine,
was das für Auswirkungen soll haben.
So lange ist das noch nicht her, dass das eigentlich so mega ausschliessend ist, dass das nicht irgendwie wieder vielleicht irgendwelche durchgeknallte dazu bringen, wieder irgendwie zu den Waffen zu greifen oder so. Wir haben jetzt plötzlich wieder eine harte Grenze wäre zwischen Nordirland und Irland, oder? Darum wollen sie das unbedingt vermeiden auch. Also die EU und die Briten eigentlich auch. Ja. Es ist halt eigentlich unklar, wie das soll funktionieren, wenn Nordirland, wo ja eigentlich Großbritannien ist, nicht mehr in der EU, nicht mehr in diesen ganzen Abkommen, wo eben der offene Austausch, ich meine, das war ja auch eine Errungenschaft gewesen, wo Irland und Großbritannien da mal in der EU waren. Irgendwann hätten die Grenzen nicht mehr existiert, oder?
Ja.
So wie wir das heute auch können, da mit Deutschland und ja, unseren Nachbarländern.
Ja, also ja, sicher auf dieser Insel war es sicher auch ein befriedender Prozess gewesen. Ja, da wird man auch kreativ sein, um das hinzubiegen. Ja, wunderbar. Die letzte 1918-Folge.
Das ist, glaube ich, die kürzeste in der Geschichte von 1918.
Ja, noch.
Aber es muss länger.
Eine muss die kürzeste sein. Ja.
Ja, was haben wir noch gesehen in 3 Grad-Zeiger schauen?
Ja, das haben wir ja die letzten paar Sendungen
vernachlässigt.
Ja, schauen wir doch kurz in den 3 Grad-Zeiger. Was es gäbe, wäre zum Beispiel ein Jahresrückblick. Da geht es zwar halt einfach ein bisschen lang.
Wie lang?
Ja, also 2 Spalter.
2 Spalter? Ja, komm.
Gut, es ist halt viel so Kriegsschisseldiesel.
Aber der Krieg war schon vorbei gewesen.
Auch so. Da wir ja so eine kurze Sendung haben, gibt es jetzt noch eine geballte Ladung, drei Gradzeiger. Also, unter dem Titel Weltumschau gibt es vielleicht auch noch kurz ein bisschen Meta. Unter dem Titel Weltumschau schreibt der 3 Grad Zeiger am 3. Jänner 1919, Rückblick auf das Jahr 1918. Als die Neujahrsglocken das Jahr 1918 einläuteten, war die Zeit mehr als friedensreif. Dennoch mussten sich noch Hunderttausende hinopfern, ehe die erste Etappe zum Frieden, die allgemeine Waffenruhe, erzielt werden konnte. Die Geschichte des Jahres ist nichts anderes als die Geschichte des werdenden Friedens. Reich an Gegebenheiten, äußerlichen und innerlichen Kämpfen und gekennzeichnet durch das plötzliche Hereinbrechen einer tiefgreifenden Wandlung, die dann einen vorläufigen Abschluss rasch heraufführte. Am Anfang des Jahres stand die Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen von Brest-Litovsk am 4. Januar. Mit großen Hoffnungen begleitete damals die kriegsmüde Welt den Jahreswechsel. Sie wurden enttäuscht. Die Russen versuchten, die Friedensverhandlungen zu verschleppen und entfalteten eine rege revolutionäre Propaganda an der deutschen Front. Gleichzeitig begann die Zersetzung des alten russischen Einheitsstaates. Die Ukraine erklärte sich für unabhängig und wurde am 20. Januar von den Zentralmächten als souveräner Staat anerkannt, worauf gesonderte Friedensverhandlungen mit den Ukrainern begannen, die schon am 9. Februar zum Ziele führten. Vorher schon am 7. Januar war die Bestätigung der Unabhängigkeit Finnlands erfolgt. Am 10. Februar erklärte Trotzki den Kriegszustand ohne Friedensschluss für beendet. Deutschland sah darin eine Waffenstillstandskündigung und setzte am 18. Februar den Vormarsch im Osten fort. Am 3. März endlich wurde der Friede mit Russland unterzeichnet. Das Umsichgreifen des bolschewistischen Terrors und der Anarchie in Russland veranlasste die deutsche Heeresleitung, noch weite Gebiete zu besetzen. Ein schwerer Fehler, der nicht bloß von der neutralen, sondern auch von der pazifistischen deutschen Presse verurteilt wurde. Die Ende Februar mit Rumänien aufgenommen.
The fuck ist die pazifistische Presse? Vorwärts oder was?
Die Ende Februar mit Rumänien aufgenommenen Friedensverhandlungen führten am 5. März zum Abschluss eines Vorfriedens in Bukarest, dem am 7. Mai der definitive Friede folgte. Die verschiedenen Abmachungen im Osten sind indessen jetzt gegenstandslos, da sie von den Westmächten nicht anerkannt werden. Die Entente hatte unterdessen beschlossen, den Krieg unter einem einheitlichen Oberkommando, Marschall Foch, mit aller Energie fortzusetzen. Die Staatsmänner beider Parteien entfalteten im Vorfrühjahr große Beredsamkeit. Die Lage war auf beiden Seiten gleich düster. Die Unzufriedenheit in Deutschland aber wurde niedergehalten von der Hoffnung auf die Erfolge der mit gesammelten Kräften zu führenden letzten Offensive im Westen. Sie begann am 21. März und dauerte bis zum 15. Juli. Es war die letzte, denn darauf wandte sich das Kriegsglück. Der große Angriff führte die Deutschen wieder bis an und über die Marne. Gewaltige Beute fiel den Angreifern in die Hände. Bis auf 70 Kilometern waren sie Paris nahegekommen, die aus weittragenden Geschützen beschossen wurde. Das waren damals schwarze Tage für Frankreich und die Alliierten überhaupt, denn auch die Engländer erlitten wiederholt schwere Verluste und selbst die Italiener hatten noch eine österreichische Offensive auszuhalten, die am 15. Juni begann, jedoch bald versandete, weil die Italiener infolge Verrats der slawischen Truppen rechtzeitige Gegenmaßregeln treffen konnten. Als aber die Pausen zwischen den Kampfhandlungen immer größer wurden, machten sich erste Anzeichen von Nervosität bei den Diplomaten und Politikern der Zentralmächte bemerkbar. Zum ersten Mal erfuhr die Welt offiziell von ernsthaften Annäherungsversuchen des österreichischen Kaisers an die Entente, die er durch Vermittlung seines Schwagers, des Prinzen Sirtus von Parma und ohne Wissen des deutschen Verbündeten unternommen hatte. Im Juni erregte eine Rede des deutschen Staatssekretärs für das Auswärtige Kühlmann.
Kübelböck.
Egal. Im Juni erregte eine Rede des deutschen Staatssekretärs für das Auswärtige Aufsehen, worin er sagte, dass der Krieg nicht durch Waffengewalt beendigt werden könne. Am 18. Juli begann der französisch-amerikanische Gegenangriff mit Entfaltung gewaltiger Überlegenheit, welche die Offensive im Gegensatz zur deutschen fast pausenlos durchzuführen erlaubte. Stoß folgte auf Stoß, die deutschen Linien ständig zurückweichschiebend. Nun brachen die schwarzen Tage für die Zentralmächte an. Stilistisch sehr schön.
Ist das ein Rückblick?
Nein, das geht noch lang.
Gott, die Memo.
Vielleicht können wir es ja dann zusammenschneiden. Die Monate August und September verliefen in Berlin und Wien sehr erregt. Da fiel in die gespannte Atmosphäre als Zündstrahl die Nachricht vom bulgarischen Waffenstillstandsangebot vom 25. September.
Das haben wir gar nicht auf dem Radar. Das bulgarische Waffenstillstandsangebot. Da höre ich das erste Mal.
Passt. Die Aufregung in Deutschland wuchs. Eine große Regierungskrise folgte. Reichskanzler Hertling erhielt den Abschied und Prinz, jetzt kann ich es nicht lesen. Prinz Max von Baden trat an dessen Stelle. Im Oktober ging es mit der alten Donaumonarchie rapide bergab. Das von Kaiser Karl am 16. Oktober erlassene Manifest, worin er eine Neuordnung des Staates verhieß, hatten sich in Budapest, Prag und Wien bereits Nationalräte gebildet. Das Habsburgerreich fiel auseinander. Das gemeinsame Ministerium, das trotzdem noch weiter bestand, richtete an Italien ein Waffenstillstandsgesuch. Ende Oktober erfolgte die Einstellung der Feindseligkeiten auf dem Balkan am 4. November in Italien. 8 Tage später, am 11.11. um 11 Uhr, schwiegen dann endlich die Geschütze, auch auf der blutgetränkten Erde Frankreichs. Inzwischen aber hatte bereits in Deutschland die große Umwälzung begonnen. In der Nacht vom 7. zum 8. November brach in München die Revolution aus. Am 9. November war in Berlin die alte Reichsregierung gestürzt und durch einen Rat der Volksbeauftragten ersetzt. Am gleichen Tage erklärte Wilhelm II. Den Thronverzicht und begab sich nach Holland. Nun folgte Schlag auf Schlag. In allen deutschen Residenzen unterzeichneten die Fürsten Abdankungsurkunden oder Regierungsverzichte, während Arbeiter- und Soldatenräte sich der öffentlichen Gewalt bemächtigten. Die Bedingungen, welche Deutschland für den Waffenstillstand annehmen musste, waren überaus harte und deren Erfüllung schwierig. Dennoch wickelte sich die Demobilisation in Deutschland in aller Ordnung ab. Am Schluss des Jahres stand die Friedensfrage im Vordergrund des Interesses. Mitte Dezember traf Präsident Wilson in Frankreich ein, um an der Friedenskonferenz der Alliierten teilzunehmen. Verschiedene Umstände ließen es ihm geraten erscheinen, seinen persönlichen Einfluss bei den Besprechungen aufzubieten, um einen Raub- und Rachefrieden zu verhüten, der nimmermehr die Grundlage eines dauernden Friedenszustandes bilden könnte. Um dieses Dauerfriedens jedoch ist Wilson in den Kampf gezogen und die Neutralen hoffen mit ihm auf dessen Verwirklichung. Mit dieser Erwartung sind wir ins neue Jahr getreten.
Wow.
Voilà.
Ja, und jetzt sind wir am Ende so. Von 1918.
Ja, jetzt haben wir das, glaube ich,
abschliessend eröffnet. Ich weiß gar nicht, was das für ein Podcast ist.
Hm?
Das ist auch schon wieder abschliessend eröffnet.
Well. Lage der Nation.
Scheiße, das habe ich lange noch gewusst.
Ach, nein.
Ja, ich bin da gerade eine Liste am zusammenstellen, was wir alles besprochen haben. Es hat angefangen...
Ist jetzt eigentlich eine sehr so eine Ausland-Kriegs-fokussierte Jahresrückblick gewesen.
Meinst du jetzt im 3-Grad-Zeiger?
Mhm.
Ja, also wir haben das besser gemacht, habe ich das Gefühl. Ja, also.
Ja, wo bleibt da das Regionale?
Ja, der Landesstreik zum Beispiel.
Ja.
Eben, vielleicht so ein kleiner Überblick, was wir alles angesprochen haben in diesem Jahr. Durchgenommen haben, sozusagen.
Mhm.
Angefangen hat es mit dem Wilsen. Der Wilsen und der 14-Punkte-Plan. Das war ja im Januar, wo noch Krieg geherrscht hat, wo man also quasi die Friedensbedingungen diktiert hat aus amerikanischer Sicht. Dann haben wir wirklich viel Schweiz gehabt, die Schweiz im Wirtschaftskrieg, Antisemitismus in der Schweiz und Fremdenpolizei.
Ja.
Eine kleine Geschichte der UWA, generell so ein bisschen die Entstehung von so Sozialversicherungen angeschaut haben. Dann natürlich auch die grossen Themen, die russische Revolution haben wir angeschaut, die spanische Grippe. Dann haben wir noch eine Sendung gemacht zu Frauen in dieser Zeit, die Rolle von Frauen. Dann wieder ein Schweizer Thema, der Ulrich Wille, General von der Schweiz im Ersten Weltkrieg. Das Ende von Österreich-Ungarn. Dann die deutsche Revolution, Weimarer Republik. Und der Landesstreik und nicht zum Schluss noch ein sehr spartiges Thema eigentlich. Irland.
Sehr was?
Spartig.
Ah, spartig.
Ja, auf jeden Fall, ich glaube, wir haben vieles gelernt
über
die Zeit in diesem Jahr.
Das waren lehrreiche Sendungen, das stimmt.
Also ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt auch, wenn ich alles vorteile. Und schon für das hat es sich gelohnt. Ja, ich weiss nicht, wenn wir da mal einen Deckel drauf machen, über das 1918.
Machen wir den Sack zu.
Ja, das 1918 ist vorbei, es ist 1919, nein, es ist 1819, aber dazu mehr in der nächsten Ausgabe von Antenne Valerian.
Jawohl.
Danke vielmals fürs Zuhören in diesem Jahr.
Für die
historischen Sendungen, ja, das ist gutes Neues. Ich hoffe, ihr habt auch ein Spass daran gehabt, wie wir auch. Und ja. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss zusammen.
Welcome to 1918.